Ja, wir brauchen zusammen, ich glaube, Sie wurden schon zu Peking allein, aber wo was ich da absetzen kann. Ich freue mich auch wieder hier vor Menschen zu stehen und nicht nur vor diesem Gerät, denn auf dem Gerät kann man die Menschen natürlich sehen. Und es ist einfach schön, hier wieder vor euch zu stehen und euch mit Gott zusammen den Gottesdienst zu feiern. Das ist einfach eine tolle Sache, darüber freue ich mich. Letzten Sonntag hat der Marco das Thema gehabt, wenn Gott schweigt. Und meine Predigt heute ist nicht die Fortsetzung von Markus Predigt. Wir haben es überhaupt in keiner Weise abgestimmt irgendwie. Er wusste nichts von mir, ich wusste nichts von ihm. Aber mein Thema geht in die gleiche Richtung. Denn ich möchte mit euch gerne über das Problem und den Umgang mit Krankheit und Leid nachdenken. Und natürlich gerade in diesem großen Themenkreis haben wir auch die Frage, warum einfach nicht? Warum bekommen wir keine Antwort? Das ist also Zufall, es ist jetzt keine Fortsetzung einer Predigtreihe. Es ist der Zufall, der uns auch was Verhältnis Ohrs geführt hat. Ich denke mal, dass Gott das so auch wollte. Meine Gedanken, oder die Ursprünge meiner Gedanken entstanden aus meinem Ohr. Vor längerer Zeit habe ich einmal eine Fernsehsendung gesehen, da ging es über Qualität von Dienstleistungen. Und da wurde in einem Nagelstudio eine Frau gezeigt, die da gearbeitet hat, behandelt hat. Und die hatte die erforderlichen Schutzhandschuhe nicht auf. Und Leute, die fragen, warum hat sie das denn nicht? Sie wissen doch, dass ihre Kundin eventuell Nagelpilz machen könnte, dass es anstrengend ist. Die Frau überlegte kurz und sagt dann, dann kommt nicht bewahrt. Das fand ich schon komisch. Eine andere Überlegung oder eine andere Beobachtung ist etwas, was wir sicherlich alle in letzter Zeit auch beobachtet haben. In dieser Corona-Zeit gibt es auch sehr viele Christen, die sich gegen die Anordnungen, die Schutzanordnungen der Regierung, um die Verbreitung von Corona zu verhindern, gewehrt haben. Auch das fand ich merkwürdig. Und ein dritter Punkt, das ist eher eine Beobachtung bei mir selber, wie gehe ich selber mit Leid und mit Krankheit um? Wir alle haben ja irgendwo in unseren Familien oder direkt bei uns selber solche Situationen. Und das macht etwas mit uns. Das ist ein, oft auch schwierig. Ja, und wollte ich euch. Ich weiß, dass das ein großes Thema ist. Ich hoffe, ich werde auch gerecht. Wir wollen hoffen, dass Gott seinen Segen gibt zu meinen Gedanken und dass etwas dabei rauskommt, was uns allen bewegt. Ja, warum ist Krankheit überhaupt so ein Problem? Erwartet Gott von uns, dass wir ohne Vorsichtsmaßnahmen in alle Situationen gehen, weil ja nur das passieren kann, was er will? Und welche geistlichen oder persönlichen Fragen sind damit verbunden mit Krankheit und Leid? Und wie können wir damit umgehen? Ich habe dazu noch ein Buch gelesen, ein Buch von einem Norbert Ammann, Absturz zum Himmel. Norbert Ammann war krebskrank, hat vor seiner Erkrankung Jesus gefunden und beschreibt seine Krankheit, die letztendlich auch zum Tod gebracht hat, über lange Zeit aus einem sehr, sehr guten Blickwinkel. Diese Ängste, diese Krankheitsschübe, dann aber auch immer wieder die Zusagen, die Blicke von Gott, ein sehr empfehlenswertes Buch. Gut, wenn wir mal einsteigen, das Thema, lass uns doch einfach mal nach den Ursachen von Krankheit. Und da muss ich euch sagen, die Bibel sagt nichts darüber, wie das Leid geltend ist. Ihr könnt sagen, ja, aber der Mensch hat gesündigt. Damit ist doch das Leid in die Welt gekommen. Stimmt. Aber es war ja der Teufel, die Schlange, die den Menschen verführt hat. Bitte schön, wie kommt diese Schlange in das Paradies? Und überhaupt, wir wissen, dass die Erde, auf der wir leben, dass das der Regierungsbereich des Teufels ist, Satans ist. Dass Satan, ein Engelsfürst, gefallen ist und dann nach seinem Fall auf die Erde geworfen wurde. diese Erde ist der Regierungsbereich Satans. Und bitteschön, warum baut Gott seine Schöpfung? Warum baut Gott sein Reich der Liebe, der Gnade und Vergebung genau auf diesem Planeten, da wo der Regierungsbereich des Satans ist? Das kann ich euch nicht beantworten, die Frage, denn darauf gibt die Bibel keine Antwort. Aber diese Frage und andere Fragen, wenn wir lesen über Fürstentümer, Gewalten im Himmel und in der Welt Satans, oder den Punkt, den Marco letztes Mal angesprochen hat, Geschichte aus Daniel, wo ein Engelsfürst von einem anderen Engels, einem Fürst Teufels, gehindert wurde, etwas zu tun. Das zeigt uns, dass die Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan größer ist, als es für uns erkennbar ist. Da passiert etwas im Himmel und im Reich der Finsternis und dazwischen. Und wir stehen da mitten. Aber die Katastrophe des Sündenfalls ist ja passiert. Und der Mensch muss jetzt unter dem Fluch, auf den, unter dem Fluch, unter dem die Erde durch die Sünde gekommen ist, leben. Und da muss ich immer wieder betonen, wir können die Schuld nicht einfach auf Adam schieben. Warum hast du uns das alles verbockt? Kein Mensch und keiner von uns, kein Mensch hätte an der Stelle richtig gehandelt, hätte richtig handeln können. Nur der Mensch, Jesus Christus, war dazu in der Lage. Aber mit diesem Fluch, mit dieser Sünde, hat Tod und Leid Einzug gehalten. Und aus diesem Fluch kommt eben alle Krankheiten, alle unser Alter und unser Sterben. Das war nicht Gottes Plan. Ne? Gott wollte nicht, dass das Leid in seine Schöpfung einzieht. Es ist unser Versagen. Und das ist die Situation, unter der wir heute leiden. Natürlich ergeben sich daraus Fragen. Zum Beispiel die Frage, die ich eben schon mal angerissen habe. Haben Christen ein Anrecht darauf, von Gott vor Krankheit bewahrt zu werden? Ein Anrecht darauf? Haben eben gesehen, dass Krankheit und Tod etwas ist, was zu dieser Welt gehört? Die Bibel sagt, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Lesen wir in Römer 5, Vers 12 und 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ganz sicher, Gott liebt uns. Als Jesus Christus zu dem gestorbenen Lazarus kam, vergoss er Tränen, hat er geweint. So sehr hat ihn das bewegt, dass dieser Mensch gestorben ist. Gott liebt uns. Und er will ganz sicher nicht, dass der Mensch leiden muss. Aber Gott akzeptiert auch die Entscheidung des Menschen lieben. Und der Fluch über diese Erde wurde nicht etwa von Gott verhängt. Er ist eine Folge unserer Entscheidung. Wir lesen in der Geschichte, wo der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben wird, wegen dir, Adam, wegen dir wird der Erdboden verflucht sein. So ganz nebenbei, aus diesem Problem entsteht auch die Frage der geschlechtlichen Gerechtigkeit oder das Problem der geschlechtlichen Gerechtigkeit. Denn Gott sagt der Eva, dass ihr Herz nach dem Mann sein wird. Er habe es herrschen. Also das ist dieses Problem der geschlechtlichen Gerechtigkeit ist eine Folge des Fluches dieser Ehe. So, wir leben als Kinder Gottes in dieser Welt. Wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Wir gehören dazu. Wir sind mittendrin. Deswegen gehört auch die Vergänglichkeit dieser Welt zu uns Kindern Gottes. Und auch wir müssen alle irgendwann sterben, falls Jesus Christus vorher wiederkommt. Wir sind also Teil dieser gefallenen Welt und die Vergänglichkeit dieser Welt ist auch unser Teil. Und natürlich kann es sein, dass Gott mit seiner Gnade Heilung schenkt. Das hat er an vielen Stellen, in der Bibel zum Beispiel bei Hiskia, der krank war, todkrank war und geheilt wurde. Und auch heutzutage gibt es immer wieder Berichte über Menschen, die todkrank waren und geheilt wurden. Jesus Christus hat viele Menschen geheilt, bis hin zur Totenauferstehung. Diese Macht hat Gott zu allen Zeiten, auch heute. Es gibt immer wieder glaubwürdige Berichte darüber. Aber auch diese Menschen, die geheilt oder von den Toten auferweckt wurden, mussten dann doch wieder sterben. Und ich wüsste keine Aussage in der Bibel, mit der uns das Recht zugesprochen wird, von Krankheit bewahrt zu bleiben, aus diesem Fluch, unter dem wir hier stehen, herausgenommen zu werden. Oder ein Anrecht darauf, geheilt zu werden. Wenn dann Gott das tut, dann ist es einfach Gnade. Damit verbunden ist natürlich auch die Frage, müssen wir uns dann überhaupt nicht vor Anspruch und schützen? Nun, wenn Krankheit etwas Normales ist, im Alten und im Neuen Testament, und ganz viel in der Bibel über Krankheit gesprochen wird, dann sehen wir, Krankheit ist normal und allgegenwärtig. Wie gesagt, auch in der Bibel gibt es viele Berichte über Krankheit im Alten und im Neuen Testament. Hiskia war krank, Elisa war krank, Mose war krank, Hiob war krank, Paulus vermutlich auch, Trophimus, Epaphroditus. Von allen wird uns erzählt, dass sie krank waren und dass sie zu Gott gehörten. Zu den allerschlimmsten Krankheiten der damaligen Zeit gehörte der sogenannte Aussatz. Dieser Aussatz beschreibt nicht die Krankheit, sondern das, was mit den Menschen, die diese Krankheiten passiert. Sie wurden ausgesetzt. Aussatz ist wahrscheinlich ein Sammelbegriff über verschiedene Krankheiten, aber mit Sicherheit kommt auch die furchtbare Lepra dazu. Und Lepra ist eine hoch anstrengende bakterielle infektiöse Krankheit. Und zum Schutz vor dieser hoch anstrengenden Krankheit gab es im Volk Israel eine Anordnung Gottes, das sogenannte Gesetz des Aussätzigen. Und in diesem Gesetz des Aussätzigen wird sehr detailliert beschrieben, wie Aussatz erkannt wird, was mit dem Aussätzigen passiert wird, wie er sich zu verhalten hat und wie damit umgegangen werden muss, falls eventuell eine Heilung stattgefunden haben sollte oder könnte. Ganz, ganz detailliert. Als Schutz vor Anstrengung. Die Isolation eines Aussätzigen war so total, dass die Aussätzigen vom normalen Leben total abgeschlossen waren. Auch von allen Gottesdiensten. Sie waren an bestimmte Plätze verbannt und wenn sie außerhalb eines solchen Platzes unterwegs waren, mussten sie sich laut kenntlich machen, dass sie aussätzig waren. In der Bibel steht, dass sie rufen mussten, unrein, unrein, damit ihnen nur ja jemand zu nahe kam und sich welcher auch anstrengen konnte. Und aufgrund der hohen Anstrengung und dieser katastrophalen Folgen dieser Krankheit wird der Aussatz allgemein in der Bibel auch mal zukünftig für Sünde verwendet. Und wenn Gott in seinem Gebot jetzt solche Hinweise für den Schutz vor dem Aussatz gibt, dann müssen wir akzeptieren, dass auch Gläubige sich anstecken können, wenn sie diese Schutzmaßnahmen nicht befolgen. Der Schutz vor dieser Krankheit liegt dann eben in dem Gebot Gottes, in dem er sagt, wie man sich schützen muss. Und wenn Gott selber so strenge Regeln aufstellt, um Menschen vor Anstecken zu schützen, denke ich, darf das auch der heutige Staat machen, um seine Bevölkerung auf diese Weise zu schützen. Vielen Dank für das Wasser. Thema unserer ersten Stunde. Es erfrischt und macht die Kehle wieder flüssig. Ein kleiner Ausflug mal. Warum gibt es überhaupt Gebote? Warum gibt Gott Gebote? Wird Gott größer, wenn wir seine Gebote befolgen? Die Gebote sind für den Menschen. Es sind Anweisungen für den Menschen, damit das Leben gut wird. Die Gebote Gottes regeln das Verhältnis der Menschen untereinander und auch das Verhältnis des Menschen zu Gott. Deswegen sagt Jesus Christus, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Können wir sehr detailliert nachlesen, Matthäus 12, Vers 1 bis 14. Harald hat vor kurzem einen Vortrag von Roger Levy gezeigt. In dem erklärt Roger Levy auch, dass es in den Geboten, dass man in diesen Geboten gewisse Prioritäten machen kann. Der Esel zum Beispiel kann auch am Sabbat aus dem Brunnen gezogen werden. Jesus heilte auch am Sabbat, weil die Gebote für den Menschen waren. Der Respekt von den Eltern ist zum Beispiel wichtiger als das Verzehnten der Gartenkräuter, erklärt Jesus Christus den Pharisäern. Die Gebote sollen Leben geben, sie sollen Freiheit geben, nicht Tod oder Ungewalt. Sie sollen in Freiheit führen, nicht in Gefangenschaft. Jesus zeigt das immer wieder, wenn er bewusst auch Gebote übertritt, wenn Menschen dadurch geholfen wird, sie geheilt werden oder noch näher kommen. Und ein ganz wichtiges Anliegen hat die Bibel an dieser Stelle, dass das, was zum Leben führen soll, nicht in das Gegenteil verkehrt werden soll. Was Leben geben soll, soll nicht verwendet werden, um Leben zu unterdrücken. Was Freiheit geben soll, soll nicht letztendlich in Gefangenschaft führen. In der Bibel finden wir, im Alten Testament finden wir dreimal diesen Aussatz: Ihr sollt das Böcklein nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Die Muttermilch ist lebenswichtig für das Böckchen. Und diese Muttermilch soll nicht verwendet werden, um das Böckchen damit zu kochen. Versteht ihr? Das ist ein Bild. Das, was zum Leben führen soll, darf nicht ins Gegenteil verkehrt werden. Das, was Leben schenken soll, soll nicht zum Tod führen. Was Freiheit schenken soll, darf uns nicht in Gefangenschaft führen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Wort Gottes. Und aus dem Grund gibt es auch keinen Grund für Christen, sich gegen solche Gebote, solche Regeln zum Schutz von Leben zu wehren, solange diese Regeln nicht offensichtlich als Vorwand für Unterdrückung dienen sollen. Wenn wir diesen Gedanken über Krankheit und Tod weiterführen, kommen wir allerdings in einen Konflikt. Auf der einen Seite sehen wir, alles Leid ist Folge des Fluges, der über die Erde gekommen ist. Und diesen Flug ist jeder Mensch unterworfen. Andererseits werden wir aufgefordert, zu beten, auch für Gesundheit, für Krankheit, gegen Krankheit, dafür, dass es uns gut geht. Und wir lesen, und Gott sagt uns das, dass er unsere Bete gerne erhört. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch geöffnet werden. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich, Jesus Christus, euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch fehlen. Johannes 14, Vers 13. Um was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird und so. Wenn ihr nicht etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Und Jakobus 4, Vers 2, sagt nur ein bisschen so die Spitze drauf. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, es gibt ja noch ganz viele andere Stellen, in denen wir aufgefordert werden, zu beten und unsere Bitten und unsere Flehen von Gott hinzubringen. Und anscheinend, oder ich spüre manchmal selber da einen gewissen Gegensatz. Auf der einen Seite ist da eben diese Tatsache des Leibes, Krankheit und Tod. Auf der anderen Seite werden wir aufgefordert zu beten. Und wir sicherlich auch für diese Sachen zu beten. Und das haben wir sicher alle schon erlebt. Vielleicht in unterschiedlicher Intensität. Dass Krankheit das Normal ist. Heilung aber leider ist nicht. Es gibt viel Leid. Und wir beten und beten. Und bringen es vor Gott. Manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte lang. Und es kommt anscheinend keine Antwort. Und wenn Heilung stattfindet, dann nur irgendwo woanders. Und das ist schmerzhaft, das ist belastend, ja, und tatsächlich, das ist für den Kranken selber und für seine Menschen echt eine große Versuchung. Ich würde jetzt gerne zur Lösung kommen. Und da könnt ihr sicher jetzt ganz gespannt hin. Ich muss euch leider sagen, ich habe keine. Denn es gibt keine allgemeine verbindliche Lösung für dieses Problem. Gott hat auch für jeden Menschen eine ganz individuelle Lösung, einen ganz individuellen Weg. Aber ich habe vielleicht ein paar Anregungen, die wir mit diesem Problem umgehen können. Vereinfachen Sie es. Vielleicht hat Gott ja geantwortet und wir akzeptieren die Antwort nicht. Habe ich mal erlebt im Gespräch mit einem Menschen, der um Heilung gebeten hatte und hat um ein Zeichen gebetet, dass Gott ihm dieses Zeichen gibt. Und er fühlte sich nicht geheilt, weil er dieses Zeichen bekommen hat. Vielleicht möchte Gott, dass durch unseren persönlichen Umgang mit unserer Krankheit und mit der Krankheit unserer Familie, dass wir damit anderen Menschen erreichen. Und dadurch anderen Menschen auch geholfen wird. Vielleicht können wir anderen Menschen durch unseren Umgang mit unserer Krankheit ein Weg weisen. Vielleicht kennt Gott uns auch so gut, dass es ein schwieriger Gedanke ist. Vielleicht kennt Gott uns auch so gut, dass er besser weiß als wir, was gut für uns ist. Ich möchte euch das Beispiel bringen von einem kleinen Kind, das sieht das blitzende Messer, greift nach dem Messer und natürlich, was machen wir Eltern? Wir nehmen das Messer sofort weg oder versuchen das Messer dem Kind verletzungsfrei aus der Hand zu nehmen. Das Kind sieht das, was schön ist. Und vielleicht ist es gar nicht gut. Ich weiß, dass es ein schwieriger Gedanke ist. Aber Hiskia wurde geheilt und er schreibt danach, siehe, zum Heilen wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Alle meine Sünden hast du für deine Rücken geholfen. Paulus erhält die Antwort, lass dir an meiner Gnade üben. Jona erkennt erst den Bauch des Fisches, was man vor Gott nicht mehr glaubt. Vielleicht ist unser Denkschema an dieser Stelle manchmal ungünstig. Wir hätten doch gerne einen Gott, dem wir sagen, was wir wollen, und er antwortet uns, ja, das gebe ich dir gerne. Hauptsache, es geht dir gut und du bist zufrieden. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht das geben wolle, was wir meinen, was es gut für uns wäre, sondern er will uns geben, was wirklich gut für uns ist. Gott will nicht nur unsere oberflächlichen Wünsche befriedigen, sondern unsere tiefste Sehnsucht. Und die tiefste, vielleicht unerkannte oder verdrängte Sehnsucht des Geschöpfes ist doch die liebevolle Beziehung zum Schöpfer selber. C.S. Lewis erklärt das leider etwas kompliziert und schwer zu lesen in seinem Buch über den Schmerz. Aber diese Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben, das liegt letztendlich in unserer Natur. Dazu wurden wir geschaffen. Und wenn wir das finden, können wir davon ausgehen, dass es wirklich unsere innersten, unsere tiefsten Sehnsüchte und Verlangen stillt. Denn dazu gehört dann auch, nicht nur ihn kennenzulernen, ihn schätzen zu lernen, sondern letztendlich ihm so zu folgen, dass wir unser Leben von ihm abgeben und ihn anbeten, wirklich aus der tiefsten Tiefe unseres Herzens. Ich weiß, das ist nicht leicht zu ertragen, dass unsere Schmerzen, unsere Hilflosigkeit, diese verhasste Abhängigkeit, in der manche krank sind, alles das, worunter Menschen leiden, dass das den Sinn haben soll, uns zu helfen. Und wir sollten es einem Kranken niemals so sagen. Ach, du weißt doch, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Damit verletzen wir unglaublich. Wir haben eben schon was von dir gehört. Ich glaube, wir können von dir wirklich echt was lernen in dieser Frage. Hiob war ein rechtschaffener Mensch. Weder er noch seine Freunde und das Wichtige ist, noch nicht mal Satan, wir konnten ihn einer Sünde bezichtigen. Gott stellte den Hiob als Musterbeispiel auch für den Satan. Hast du das gesehen? Diesen hier? Und nur Gott kannte einen Punkt in der Persönlichkeit, die zwischen dir und Gott stand. Noch niemals hier kannte diesen Punkt. Und deswegen lässt Gott zu, dass hier den Satan das verlangt, dass Satan den hier in Versuchung bringt. Sehen, sein ganzer Besitz geht verloren. Das würde uns schon wehtun. Seine ganze Familie, seine Kinder sterben. In all dem bleibt er noch treu und persönlich nicht, hat keine bösen Gedanken. Er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat gemacht. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und dann im nächsten Schritt lässt Gott dem Satan zu, dass er auch hier aufs Körper anmacht. Und dann sehen wir ein ganz elendes Bild. Dieser einst reiche, mächtige Mensch sitzt im Lumpen in der Feuerasche und schabt sich seine faulende Haut mit Tonscherben ab. Das ist so schlimm, dass sogar seine Frau sich von ihm abwendet und sagt, du geh doch selbst fort, dann ist die Sache vorbei. Im folgenden Austausch mit seinen Freunden wird das Problem Hiobs so langsam sichtbar. Denn seine Freunde unterstellen ihn der Sünde. Weißt du, wenn Gott dich so straft, dann muss es enden dein Leben. Du hast irgendwas gemacht. Du versteckst es vor uns, du versteckst es vor dir. Bekenne es Gott und ich habe Angst davor. Und Hiob sagt, entschuldige mich bitte, ich habe nichts gemacht. Ich bin schuldlos und ich stehe dazu. Ich habe nichts getan. Und die Freunde sind wirklich unerhört. Hiob hat nichts Unrechtes getan. Und erst in der weiteren Auseinandersetzung kommt das Problem Hiobs zum Glück klar, denn Hiob stellt seine eigene Gerechtigkeit über die Gerechtigkeit Gottes. Und er sagt in Hiob 23, Vers 3 bis 7, ach, dass ich wüsste, wo ich ihn finden könnte und zu seiner Stätte kommen könnte. Ich wollte vor ihm in Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen, mit Vorhaltungen füllen. Ich möchte gerne die Worte wissen, die er mir dann antwortet und erfahren, was er zu mir sagt. Ob er in der Fülle seiner Kraft wohl einen Rechtsstreit mit mir führen würde? Nein, gerade er würde auf mich achten. Denn dort würde sich ein redlicher mit ihm unterhalten. Dort würde sich ein redlicher mit ihm unterhalten. Gott, hörst du, hier steht mal endlich ein redlicher vor mir. Und entkommen werde ich für immer meinen Richter, oder anders übersetzt, dort würde ich mein Recht durchsetzen. Er stoppt einen Atem dazu. Ja, dass einer so mit Gott spricht, so sein Recht verteidigt. Aber das ist das Tolle, dieser gnädige Gott erträgt Hiobs Anklage und er erträgt auch unsere Anklage. Erst am Schluss antwortet Gott hier. Und Hiob erkennt sein falsches Denken. Und das führt zu einer ganz neuen Qualität der Beziehung Hiobs zu Gott. Hiob sagt dann am Schluss in Kapitel 42, Vers 5, ich kannte dich nur von Hirn an. Jetzt aber habe ich mein Auge gesehen. Jetzt habe ich dich erkannt. Jetzt bin ich nahe bei dir. Jetzt habe ich etwas gefunden, was mir vorher fehlte. Jetzt hat sich mein Auge geschaut. Und in den kommenden Versen lesen wir, dass hier glücklicher ist als vorher. Was können wir daraus lernen? Wir müssen uns fragen, glaube ich daran, dass Gott gut ist, auch wenn mein Leben es nicht ist? Glaube ich, dass Gott mich liebt, auch wenn das in meinen Lebensumständen nicht zu sehen ist? Ich habe gestern Katharina gefragt, die ist neun Tage zu Hause, und habe sie gefragt, wenn ich dich fragen würde, was ist der Sinn von Leid und Krankheit? ganz billig zu packen steht. Manche ganz toll, das ist echt, sind wichtige Fragen. Glaube ich, dass Gott gut ist, auch wenn mein Leben es nicht ist? Glaube ich, dass Gott mich liebt, auch wenn das mein Leben zuständig zu sehen ist? Wir sehen Krankheit und Leid oft als Strafe Gottes. Und manche Menschen rätseln ihr Leben lang, wofür Gott sie straft, der Krankheit, die sie haben. Vielleicht ist Krankheit auch eine Strafe Gottes. Aber ich glaube, das ist sehr selten. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns nie straft, ohne uns zu sagen, was er tut und warum er es tut. Das ist auch ein Prinzip, was wir in der Schrift finden. Wenn Gott eine Strafe öffnet, wurde sie angekündigt. Auch alleine darum, damit die Gelegenheit zur Buße da ist. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wie ist das bei Ankündigung dran bleiben? Da ist ja gar keine Strafe möglich in dem Sinn. Also, diese Frage führt nicht zum Ziel, ob meine Krankheit eine Strafe Gottes ist. Aber was wichtig ist, was ganz wichtig ist, in Krankheit und Leid ist es immer sinnvoll, Gott zu fragen, nicht warum, sondern Gott, was möchtest du erreichen bei mir oder auch bei anderen? Was möchtest du erreichen? Ich möchte noch gerne zwei Mut machen. In diesem schwierigen Thema möchte ich gerne zwei Mut machen. Bei Hiob sehen wir, dass sein Leid von Gott geprüft wurde. Satan hat ihn angeklagt und hat gesagt, ja, lass ihn doch mal leiden gehen, mal guck, was er macht. Und Gott begrenzt das. Das sehen wir ganz deutlich. Satan kann nicht weitergehen, als Gott es ihm erlaubt. Und das dürfen wir für uns auch sehen. Gott hat unser Leid abgemessen, auch wenn es schwer ist. Aber Gott hat unser Leid abgemessen und Gott will nicht, dass wir in Situationen kommen, die unseren Glauben zerstören. In 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, kein Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen. Ein ganz wichtiger Satz. Gott hat es abgemessen, er weiß, was wir ertragen können. Der andere Mut machen, den sehen wir bei unserem Herrn Jesus Christus in Gethsemane. Dort, wo Jesus Christus auf dem Weg ist, die Sünde der Welt, unsere Sünde auf sich zu nehmen, den Fluch der Sünde zu überwinden, dort die Schuld, den Lohn der Sünde zu tragen, den Tod. Und dadurch die Sünde auch alles Krankheit und alles Leid in die Welt gekommen ist und Krankheit und Leid Folge der Sünde ist, nimmt Jesus Christus dort im wahren Wort sind auch alle unsere Krankheiten auf sich. So wie wir das in Jesaja 53 lesen. Unsere Krankheit, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er nimmt sie auf sich. Wir danken, er wäre von Gott gestraft, von ihm stark niedergebeugt. Doch man hat ihn durch Wort wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerzen. Durch Dankesschrift sind wir geheilt. Da sehen wir einmal, dass Jesus Christus die Schuld der Welt auf sich genommen hat. Aber wir sehen auch, dass er dadurch auch alle Krankheit und alles Leid auf sich genommen hat. Das ist ein Gesichtspunkt, den wir noch nie so oft haben. Dass Jesus Christus durch als Folge der Sünde, die auf ihm lag, auch alle Krankheit, alles Leid der Welt auf sich genommen hat. Und wir sehen, wie er dort kämpft, wie das schwer ist, wie er das nicht will, wie er dort betet und der Schweiß wie groß fließt. Und er bittet um einen Plan genommen. Aber der Plan wird nicht geändert, der kann nicht geändert werden, wenn der Mensch erwartet werden soll. Und was passiert dann? Wir sehen da einen Menschen. Plötzlich steht da ein Engel neben Jesus Christus und dieser Engel gibt Kraft. Er ändert nicht die Situation, aber er gibt Kraft zu tragen. Und das ist bei uns eben auch oft so. Die Situation ändert sich oft nicht, aber durch unser Leben dürfen wir sicher sein, wenn sich die Situation nicht ändert, wenn es keine Planänderung gibt, Gott schenkt uns Kraft zum Tragen. Der Engel war da, er steht auch bei uns da, oft unsichtbar, oft vielleicht unerkannt, aber Gott schenkt uns Kraft, das zu tragen, was sein Plan beinhaltet. Und das ist die Zusage, die uns auch im Psalm 21 gegeben wird. In den finsteren Tälern, in den Todestalen, wo wirklich die Todesangst uns erreicht, wo uns vielleicht wirklich auch der Tod erreicht. Der Tod gehört zum Leben dazu. Er erreicht uns alle einmal. Und da, wo der Todesschein spürbar ist, da, wo Leid, Angst, Not uns nahe kommen, da muss ich mich nicht fürchten. Da muss ich mich nicht fürchten, denn du bist bei mir, sagt der Psalmist. Und das, genau das, müssen wir zu aller Zeit und in allen Situationen im Glauben festhalten.